Heute, morgen, übermorgen.
Detektor FM denkt Zukunft.
Angst, Leistung, Protest, Liebe, Kapital, Stil, Musik, Kino, Glauben.
Die Serie zum neuen Jahrzehnt auf Detektor FM.
In den vergangenen zwei Wochen haben wir uns bei Detektor FM mit den großen Themen des kommenden Jahrzehnts auseinandergesetzt. Die Digitalisierung wird alles noch effektiver und schneller machen. Unsere Umgebung wird zum Outernet, der Kapitalismus wird als Wirtschaftsform weiterhin das Weltgeschehen dominieren und der zunehmende Stress am Arbeitsplatz macht immer mehr Menschen psychisch krank. Doch was wird aus uns Menschen? Wie werden wir in den nächsten Jahren leben? Welcher Ideologie folgen wir? Der Soziologe Ulrich Bröckling spricht anknüpfend an den französischen Philosophen Michel Foucault vom unternehmerischen Selbst. Darin wird der Einzelne zum Unternehmer des eigenen Lebens. Doch er ist es nicht, er soll es erst noch werden. Professor Ulrich Bröckling lehrt momentan an der Universität in Halle, beschäftigt sich seit Jahren mit dem unternehmerischen Selbst und ist jetzt im Interview bei Detektor FM.
Hallo Herr Bröckling.
Ja, guten Tag.
Wie werden wir denn zum unternehmerischen Selbst?
Ja, das ist eine sehr anstrengende Aufgabe und eine Aufgabe, der auch eigentlich niemand völlig und zu jeder Zeit gerecht werden kann. Wir werden auf ganz verschiedene Wege dazu aufgerufen, es zu tun. Ich habe mich intensiver zum Beispiel mit Erfolgsratgebern beschäftigt, die gewissermaßen Anleitungen geben, wie man sich zu einem unternehmerischen Selbst entwickeln kann, wie man die entsprechenden Verhaltensweisen trainieren soll. Aber ich denke, es gibt auch ganz viele Aufforderungen, sich dazu zu machen, die in den Medien stattfinden, uns Vorbilder geben oder auch ganz institutionelle Anforderungen. Also denken Sie, wenn jemand Hartz IV bezieht, wird er verpflichtet, eine gewisse Anzahl von Bewerbungen pro Monat rauszuschicken. Andere Aufgaben sind damit verbunden, die alle zum Ziel haben, die eigene Beschäftigungsfähigkeit zu erzeugen, also sich selbst auch besser zu vermarkten. Also es gibt auch ganz, ganz quasi amtliche Aufforderungen und Programme, mit denen man seine unternehmerischen Fähigkeiten sogar in dem Fall verpflichtenderweise entwickeln soll.
Das ist der aktivierende Staat, von dem Sie sprechen, mit dem Beispiel Hartz IV gerade eben, nicht?
Ja, genau, das ist ein Teilbereich, aber das ist natürlich auch nicht alles. Was ich mit dem unternehmerischen Selbst meine, ist, dass in ganz vielen Lebensbereichen, das betrifft jetzt auch nicht nur das Berufsleben oder wirtschaftliche Aktivitäten, unternehmerische Verhaltensweisen, das, was unternehmerisches Handeln ausmacht, gefordert werden oder gesagt wird, das sind Verhaltensweisen, wie wir sie brauchen, oder wenn es Probleme gibt, dann wird meist diagnostiziert, das liegt daran, dass die Leute zu wenig kreativ, zu wenig innovativ, zu unflexibel sind, und die Lösung für all diese Probleme kann man dann zusammenfassen in dem, was man unternehmerisches Handeln nennen könnte. Unternehmerisches Handeln umfasst eben innovatives Handeln. Ein Unternehmer ist jemand, der nicht nur die ausgetretenen Pfade geht, sondern neue Wege beschreitet, weil da die Gewinnchancen liegen. Ein Unternehmer ist jemand, der ganz sensibel für die Bewegungen der Märkte ist und insofern auch seine Angebote, seine Dienstleistungen, seine Waren da flexibel anpasst. Ist also auch ein hochflexibles Wesen. Er ist jemand, der erfinderisch sein muss, um neue Gewinnchancen, neue Produktlinien, neue Vermarktungsstrategien und so weiter zu entwickeln. Also in diesem Sinne ist Kreativität ein Teil und oder kreatives Handeln ein Teil unternehmerischer Verhaltensanforderungen und so weiter. Der Begriff unternehmerisch ist gewissermaßen eine Chiffre, die diese verschiedenen Dimensionen zusammenfasst.
Sind denn Selbstverantwortung, Flexibilität und Eigeninitiative nicht wünschenswert?
Ich will gar nicht beschreiten, dass das wünschenswert ist. In der Weise, in der sie angerufen werden, in die sie eingefordert werden, haben sie natürlich eine dunkle Seite. Man ist nie flexibel genug, man ist nie kreativ genug, man ist nie autonom genug, also man wird nie damit fertig. Das heißt, man ist auch ständig mit einem schlechten Gewissen konfrontiert.
Das heißt, man erweitert den Druck auf sich selber dadurch?
Man erweitert den Druck auf sich selber. Es ist ein sehr auch technisches Verhältnis, was man gegenüber sich selbst eintritt. Man ist ständig mit der Aufgabe der Selbstoptimierung beschäftigt in unterschiedlichen Bereichen, und die Anforderungen, die da gestellt werden, sind auch letztlich nicht einzulösen, weil sie in sich selber paradox sind. Man soll einerseits zum Beispiel durchsetzungsstark, ein Powertyp sein, auch durchaus gewisse Härte an den Tag legen. Das ist die eine Forderung. Und auf der anderen Seite soll man gleichzeitig sozial kompetent, teamfähig sein. Das kann man nicht zur gleichen Zeit beides sein. Und solche Widersprüche finden sich zuhauf. Meine These ist nun, dass solche Widersprüchlichkeiten, solche Unmöglichkeiten, die da letztlich gefordert werden, System haben, weil sie genau den Zweck verfolgen, die Menschen in Bewegung zu halten. Ist man mehr auf der Seite der Durchsetzungskraft, hat man das Gefühl, okay, ich müsste mal mehr für meine Teamfähigkeit tun. Erweist man sich als besonders sozial kompetenter Teamplayer, hat man das Gefühl, okay, ich bin vielleicht nicht tough genug, sodass man immer hin und her pendelt, in Bewegung bleibt und immer mit dem Gefühl, naja, genug ist es noch nicht. Also dem Hund, dem man die Wurst vor die Nase hängt, damit er losläuft und der sie auch nie erreicht, aber mit der Wurst vor der Nase immer weiterläuft.
Sie sprechen davon, dass für den Markterfolg die Maxime jeder könnte, aber nicht alle können gilt. Warum?
Das ist die Logik des Wettbewerbs. In einem Wettbewerb hat zunächst einmal idealerweise jedenfalls jeder die gleiche Ausgangschance oder jeder die Chance zum Aufstieg, nicht die gleiche Aufstieg. Jeder kann Gewinne machen, jeder kann aufsteigen, jeder kann Karriere machen, aber weil wir uns in einer Wettbewerbssituation bewegen und Markt heißt Wettbewerb, zum Markt gehört die Konkurrenz dazu, heißt das eben immer auch, dass es Gewinner und Verlierer gibt, dass nicht alle erfolgreich sein können, tatsächlich sein können, sondern sie könnten es eben nur. Es ist nicht vorher ausgemacht, wer den Sieg davon tragen wird, wer Marktführer wirkt oder wer erfolgreich ist. Insofern könnte erst einmal theoretisch jeder, aber praktisch sind es immer nur einige. Auch das etwas, was die Menschen in Bewegung hält, was zu permanenter Anstrengung anhält, weil man könnte ja grundsätzlich und am Ende, wenn man es dann doch nicht geschafft hat, wenn man gescheitert ist oder nicht so erfolgreich gewesen ist, wie man es vielleicht gewesen wäre, kann man auch niemand anderem die Schuld dafür, die Verantwortung dafür zuschreiben als sich selbst. Auch das ist eine der dunklen Seiten der Selbstverantwortung.
Also dieses berühmte, ja hättest du doch einfach mal.
Genau.
Durch diese permanente Wettkampfsituation wird in Ihrer Beschreibung ein permanentes Kräftemessen entstehen. Warum können wir uns diesem Wettkampf nicht entziehen?
Das würden wir ja gerne und viele von uns und die meisten von uns suchen immer wieder auch nach Nischen, sich diesem Wettbewerb zu entziehen. Aber das ist natürlich mit einer Frage der Willensentscheidung und ich möchte das gerne und ich versuche es nicht getan, weil wir in ganz vielen unserer Arbeitswelt, aber auch in unseren sozialen Beziehungen tatsächlich in Wettbewerbsstrukturen stehen. Es gibt eben nur eine begrenzte Zahl von Studienplätzen oder Praktikumsplätzen oder Arbeitsplätzen und wenn man einen haben will, muss man das tun, was gefordert ist, um ihn zu tun oder man muss seine Netzwerke spielen, man muss sich jedenfalls anstrengen. Ebenso ist es mit dem, was man dann auch mit einem sehr unschönen Wort Beziehungsarbeit nennt. Wer dann glückliche, erfolgreiche Partnerschaften, Beziehungen haben will, muss sich auch da anstrengen. Auch da haben wir es gelernt, unsere sozialen Beziehungen in eine Logik von Wettbewerb zu denken. Was für mich sehr eindrücklich immer war, ist das so eine Beobachtung, die jetzt schon einige Jahre zurückliegt. Aber irgendwann in den 90er Jahren haben ganz viele Institutionen angefangen, die Leute, mit denen sie zu tun haben, plötzlich Kunden zu nennen. Im Krankenhaus war man nicht mehr Patient, sondern Kunde. Wenn man seinen Reisepass verlängern wollte, war man plötzlich auch bei der Stadtverwaltung, die dann auch Bürgerbüro oder anders plötzlich hieß, Kunde. Allein dieser semantischen Verschiebung, dass man lernt, sich als Kunde zu begreifen, liegt so etwas drin wie diese zunehmende Vermarktlichung, dass also immer mehr Bereiche des sozialen Lebens zumindest von der Semantik, zumindest in einer Simulation von Markt. Natürlich ist man gegenüber der Behörde nicht tatsächlich in einer Situation, dort Kunde zu sein, weil den Reisepass kann man nur dort verlängern lassen. Man hat gar keine anderen Anbieter für diese Dienstleistung. Aber indem eine Semantik und auch indem bestimmte Mechanismen von Markt da eingeführt werden, haben wir gelernt und haben auch oft gar keine Alternativen mehr, als unsere sozialen Beziehungen in die Logik von Marktbeziehungen zu übersetzen und das heißt eben auch, ja, uns in Wettbewerbssituationen zu imaginieren und tatsächlich zu stellen.
Und genau in diesen Wettbewerbssituationen zum Beispiel haben aber sich 70% der Ich-AGs bis heute immerhin behauptet, denn die sind immer noch selbstständig und das ist doch schon ein Erfolg. Und da frage ich Sie, rechtfertigt nicht dieser Erfolg zum Beispiel diesen Wettkampf?
Was heißt Erfolg, wenn jemand irgendwie ein Hundetaxi hat oder und damit irgendwie knapp über Hartz IV Einkommen, also die Maßstäbe für das, was Erfolg sind, und ob die Tatsache, dass man in einer oft ja nun wirklich auch sehr prekären Weise als formal Selbstständiger tätig ist, statt angestellt oder auf Arbeitslosengeld oder Hartz IV angewiesen zu sein, ob das immer schon ein Erfolg ist oder ob nicht da vielleicht die Zumutungen und Härten des Alltags mindestens ebenso groß sind. Das würde ich erstmal genauer mir anschauen wollen, als von vornherein zu sagen, das ist Erfolg oder das ist Misserfolg.
Also zum Teil würden Sie sagen, das ist Überleben. Und Überleben ist dann kein Erfolg.
Genau, also Überleben in der Logik von Wettbewerb und Markt ist auch Überleben schon ein Erfolg, weil es gewissermaßen eine Investition in das eigene Leben darstellt. Man muss sich ja anstrengen, um das zu tun. Wenn ich von dem unternehmerischen Selbst spreche, wenn man das Wort Unternehmer oder unternehmerisch hört, dann denkt man vielleicht leicht so an die smarten Leute aus der New Economy, die da in den Startups plötzlich ganz viel Geld machen und also hat dann doch eher so etwas heroische, smarte Gestalten vor Augen. Ich denke, dass die gibt es auch, aber unternehmerische Selbst sind zum Beispiel auch solche sehr prekären, randständigen Gestalten. Denken Sie an so eine Figur wie die Flaschensammler, die es gerade in den Großstädten zunehmend gibt, die Pfandflaschen aufklauben und zurückbringen und dadurch zumindest ihren Lebensunterhalt aufbessern, die auch gewissermaßen als Unternehmer ihres Lebens, als Unternehmer in eigener Sache unterwegs sind und das in einer sehr prekären Weise tun. Auch das ist unternehmerisches Handeln. Das sind nicht mehr die dicken Männer mit der Melone auf dem Kopf und der Zigarre im Mund. Und es sind auch nicht nur sagen die smarten Boys aus Berlin-Mitte, sondern auch solche Figuren.
Welche Rolle spielt denn der Einzelne noch in der Gesellschaft der kommenden Jahre?
Der Einzelne wird in diesen Anforderungen, wie ich sie mit dieser Chiffre des unternehmerischen Selbst zu beschreiben versuche, einerseits gestärkt. Man wird, also an dieser Anforderung ist auch eine Art Individualisierung. Jeder soll für sich erstmal und jeder steht dabei ja auch in Konkurrenz zu allen anderen. Und diese Konkurrenz hat ja auch etwas, was in einem hohen Maße vereinzelt, individualisiert. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite sind das ja jetzt Forderungen, die auch an alle in gleichem Maße ergehen. Das hat also auch etwas sehr Totalitäres, etwas sehr Vergleich, also vor dem Markt, in der Konkurrenz, im Wettbewerb sind letztlich auch alle gleich. Also es gibt eine Gleichzeitigkeit, eine paradoxe Gleichzeitigkeit von Individualisierung und Verallgemeinerung von Gleichmachen.
Sind wir denn alle zum unternehmerischen Selbst verdammt?
Man muss es sich leisten können, sich diesen Forderungen zu entziehen. So würde ich mal sagen. Und jeder findet da vielleicht auch irgendwelche Nischen. Ich behaupte ja gar nicht, dass das die einzige Logik ist, die unser Leben prägt. Meine These ist, dass diese Forderungen, über die wir eben gesprochen haben, kreativ, innovativ, selbstverantwortlich, flexibel zu sein, dass diese Forderungen so etwas wie einen Sog auslösen. Ein Sog, der die Menschen dazu drängt, ihr Verhalten in eine bestimmte Richtung auszurichten.
Dann frage ich Sie einfach mal, wie gehen Sie denn persönlich damit um? Sie sind ja als Professor ja auch in einem Wettkampf mit anderen Soziologen.
Man könnte das, was ich beschrieben habe, sehr gut auch auf das Wissenschaftssystem anwenden. Zum Glück noch nicht in Deutschland, zumindest zum Glück nicht an der Universität, an der ich tätig bin. Aber es gibt in anderen Ländern durchaus Beispiele, dass die Mittelvergabe an Institute oder auch an einzelne Lehrende von Jahr zu Jahr danach neu aufgeteilt wird, wie viel von dem entsprechenden Institut oder von dem entsprechenden Wissenschaftler oder der Wissenschaftlerin im vergangenen Jahr in renommierten Journals publiziert worden ist. Da gibt es dann Punktsysteme und die Belohnung erfolgt dann unmittelbar in Mittelzuweisungen oder Reduzierung des Lehrdeputats. Also da gibt es solche Formen, auch Wettbewerbsstrukturen zu installieren mit dem Effekt, dass da auch eine Menge Merkwürdigkeiten passieren. Es erfolgt zum Beispiel eine Veränderung der Publikationsstrategie, die man insbesondere in den Medizin- und Naturwissenschaften beobachtet. Man schreibt nicht mehr die großen Artikel, sondern veröffentlicht werden die kleinsten Einheiten, also kurze Artikel mit möglichst vielen Autorennamen, mit dem einzigen Hintergrund, dass man da ganz viele Leute dann, dass ganz viele Leute damit dann ihre Publikationslisten verlängern können. Also das führt dann auch zu absurden Konsequenzen, die jetzt keinerlei Aussage tatsächlich über wissenschaftliche Qualität, über wissenschaftliche Leistung erzeugen. Also das, kurze Rede, langer Sinn, diese Implementierung von Wettbewerbsstrukturen hat manchmal auch ganz paradoxe Effekte, dass da Wettbewerb simuliert wird, aber faktisch gerade das Gegenteil passiert, also sich höchst bürokratische, auch nicht nach Leistungsprinzipien orientierte Mechanismen durchsetzen.
Der hallische Soziologe Ulrich Bröckling, ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Danke Ihnen auch.